Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Heldenreise-Podcasts. Ich habe heute dabei den Peter Worell. Bei ihm geht es nämlich vor allem darum, wie du mit der richtigen Wirkung wirkungsvoll auftrittst. Sowohl auf Bühnen als auch natürlich, ich sag mal, in Verhandlungen. Überall, wo wir uns natürlich heute präsentieren, ist es wichtig, eben die richtige Wirkung zu erzielen. Und dazu hat der liebe Peter ein Buch rausgebracht. Du warst ja auch schon bei uns in der Jury von der Top-Speaker-Tour und wirst heute auch wieder viele, viele andere tolle Insights für uns parat haben, worauf es denn tatsächlich ankommt. Nimm uns da mal mit.
Gerne, ja.
Genau. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Menschen zu coachen und ihnen, sag ich mal, zu unterstützen, dass sie die richtige Wirkung entfalten können?
Ja, ich kam da durch den Beruf, den ich vor der Selbstständigkeit hatte. Ich war in der Bank tätig, in der Wertpapieranalyse. Und da war auch die Aufgabe, die Analysen, die wir erstellt haben, nach draußen zu tragen. In Vorträgen, in Fernsehinterviews, in Radiointerviews und auch in Seminaren. Mhm. Und damals war die Landschaft noch ein bisschen beweglicher, sage ich mal, was auch Budgets angeht. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich durfte sehr gute Seminare damals besuchen von den führenden Rhetoriktrainern, Körpersprachetrainern so in Deutschland. Und einer hat mal gesagt, naja, also wenn du mal irgendwas anders machen möchtest als nur Banker, dann traue ich dir zu, dass du Seminare hältst. Und ich habe schon während der Bankerzeit Wertpapierseminare gehalten und habe gemerkt, ja gut, das gefällt mir. Die Feedbacks waren gut, ich kann mit Menschen, die haben Spaß, wenn ich da was mache, was immer, finde ich, sehr wichtig ist, dass es bei denen ankommt, für die es ist. Mhm. Und dann nach 18 Jahren war ich volljährig in der Bank, habe mich dann abgenabelt und habe mich selbstständig gemacht als Trainer und habe von dem einerseits profitiert, was ich von den großen Gurus lernen durfte. Und habe natürlich auch von dem profitiert, was ich da schon an Erfahrungen in den 18 Jahren durch Seminare, die ich selber gehalten habe, gewonnen habe. Und das ist so der Blumenstrauß, von dem ich und von dem meine Kunden heute profitieren.
Okay. Bei welchen großen Gurus warst du damals? Waren das so deine Wegbereiter, die dir auch zu größerem beruflichen Erfolg verholfen haben?
Die haben mich natürlich selber gestärkt im Auftreten damals, weil ich war ja Neuling auf dem Gebiet. Ja. Du hörst dann nächste Woche, haben sie ein Fernsehinterview, so live, NTV. Und habe ich gesagt, ja, hätte ich gerne eine Schulung mal irgendwie, zumindest dann mittellangfristig. Für das erste Interview gab es dann noch keine. Ja. Und das war dann Dr. Ruhleder auf der Rhetorikseite und Sammy Molcher auf der Körperspracheseite. Und von den beiden habe ich sehr viel gelernt. Und Ruhleder war es dann auch, der mir gesagt hat, naja, mach dich bei Gelegenheit durchaus selbstständig.
Okay. Und wie ging die Reise dann weiter? Hast du erst mal 1:1 Trainings gemacht oder waren das dann auch schnell irgendwelche Gruppencoachings, wo du in Konzerne reingegangen bist? Wie bist du da vorgegangen? In 13 Jahren bist du jetzt mittlerweile.
Ich bin jetzt mit 13 selbstständig. So, die ersten Jahre waren es hauptsächlich Gruppenseminare, firmeninterne Seminare. Ich kannte aus der Bankerzeit natürlich Unternehmen, Sparkassen, andere Banken, die mich dann für firmeninterne Seminare gebucht haben. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit dann ergeben, das Einzeltraining, dass Vorstände, das Geschäftsführer erkannt haben, naja, der Typ macht das ganz gut und wir können das gebrauchen, was der erzählt, und den buchen wir mal. Und so kam dann eines zum anderen, sodass jetzt im letzten Jahr vor Corona waren sogar mehr Einzeltrainings als Gruppenseminare.
Okay. Und wo hapert es denn bei den meisten? Weil ich denke mal, das ist so der größte Mehrwert, den wir jetzt hier auch mitgeben können. Viele starten ihre persönliche Heldenreise, aber wenn da irgendwelche Blockaden sind, sowohl Mindset als auch vielleicht auch vom Auftreten, also das Innere und das Äußere, das muss ja auch im Einklang sein, sage ich jetzt mal. Was sind denn so da, was ist da ein kleines Einmaleins, worauf du als allererstes achtest?
Also die Seminare, die ich gebe, firmeninterne Gruppen oder auch Einzel, gehen immer mit Videokamera. Das heißt, es macht wenig Sinn, wenn jetzt ich irgendwie sagen würde, Felix, wie sitzt denn du da? Würdest du sagen, ich sitze doch gut da. Das heißt, die Kunden, die zu mir kommen, werden gefilmt. Wir schauen uns das zusammen an. Und worauf achte ich? Nein, das ist wenn es im Stehen ist, fast immer, kannst du sagen, fast immer sind es die Arme, die Hände. Was machen denn die Arme, die Hände, wenn ich da vor einer Gruppe stehe? Weil die Menschen konzentrieren sich dann ja auf Inhalte, was sie erzählen wollen, und vergessen dann, dass irgendwie die Arme irgendwas machen, was überhaupt nicht dazu passt.
Ja.
Und weil du gerade gesagt hast, Mindset ist auch ein wichtiger Punkt. Was innen drin gedacht wird, gefühlt wird, zeigt sich an der Körpersprache. Ja. Der Körper lügt nie. Das heißt, egal ob du jetzt da einen Vorstand hast oder einen Azubi hast, mit Worten lässt sich vieles formulieren. Nur wenn die Person nicht dahinter steckt,
der Körper lügt nicht,
wird es der Körper verraten, dass da eine Diskrepanz ist. Und das ist dann das Problem oder der Punkt, der anderen auffällt. Ja? Wir sind ja so gepolt als Menschen, dass unser Unterbewusstsein viel mehr wahrnimmt als das Bewusstsein. Das heißt, du hörst bewusst einen Text von einem Redner und schaust den nebenbei an und denkst dir, schön, oder du denkst dir, irgendwas stimmt da nicht.
Ja, ja.
Und das ist irgendwas, muss nicht immer, was viele ja so denken mit starkem Auftritt, muss nicht immer Rhetorik sein. 5, 6, 7 Es sind gar nicht so schlimm, als wenn da irgendwie Hände irgendwie rumwedeln oder der Kopf irgendwas macht, was nicht dazu passt, ist oftmals viel schlimmer. Ja. Also geht es mir auch darum, wenn du sagst 1x1, arme Hände, natürlich Wortwahl, wenn ich über irgendwas Tolles rede, soll ich das auch mit Worten und mit Mimik unterstreichen. Es gibt viele Menschen, gerade auch im Sportbereich oder auch im professionellen Fernsehbereich, wenn du die anschaust, die sagen, wir haben ganz toll heute wieder Fußball gespielt und ich finde, unser Spiel war ganz toll, und die schütteln mit dem Kopf.
Ja,
ja, bitte, was sage ich da unterbewusst den Zuschauern? Ich bin vielleicht doch nicht so ganz überzeugt von dem, was ich eigentlich meine. Und das sind so die ersten Dinge. Also was machen die Hände?
Ja.
Passen die Gesten, passt die Mimik zu dem, was die Worte sagen? Mhm. Und dann geht es in der nächsten Stufe, was macht denn die Wortwahl?
Ja, der liebe Peter hat mich auch mal korrigiert. Du bist auch in meinen Stories ab und zu mit drin und verfolgst, was so abgeht. Und wenn ich da ab und zu auch eine falsche Körperhaltung habe, oder ich glaube auch das mit dem Verneinen hatte ich auch mal, hast du mich auch gut darauf hingewiesen. Seitdem achte ich da auch wieder ein bisschen mehr drauf, dass das natürlich auch alles mitschwingt. Richtig.
Weil wir merken das ja normalerweise nicht. Dass das, weil wir uns auf die Inhalte konzentrieren oder weil wir einfach Marotten von Hause aus haben.
Ja.
Jeder Mensch hat die.
Ja, aber es macht natürlich keinen Sinn, die jetzt noch 50 Jahre beizubehalten, genau, wenn sie im richtigen Moment ja, eigentlich uns nicht weiterhelfen,
ja,
oder unterbewusst Menschen dann vielleicht irritieren.
Das ist, denke ich, auch der Punkt. Deswegen so richtig falsch oder richtig gibt es gar nicht unbedingt. Du kannst alles machen. Ja. Das ist immer die Frage, in welchem Rahmen trittst du auf? Was willst du mit dem Auftritt erreichen? Willst du jemanden überzeugen,
ja,
oder jemanden gewinnen? Und dementsprechend sollte das Ganze halt schon den anderen öffnen, den anderen ansprechen.
Ja.
Und das sind die Kleinigkeiten meistens.
Mhm. Welche Kleinigkeiten gibt es denn noch? Also wahrscheinlich auch, was man für Kleidung trägt.
Natürlich.
Also wenn ich mich noch an die Zeit zurückerinnere, als ich mehrere Banken betreut habe, vor 10, 15 Jahren, da bin ich halt auch mit Sakko aufmarschiert. Aber das bin nicht ich gewesen. Ich wollte denen damals gefallen und ging es natürlich darum, auch irgendwie professionell zu wirken. Aber dadurch war ich nicht mehr in meiner Kraft. Wie siehst du das? Heute würde ich das nie wieder machen.
Das ist genau so eine Gratwanderung manchmal. Ja. Du solltest, je nachdem wieder, was du bezwecken willst, schon den Erwartungen ungefähr entsprechen, jedenfalls sie nicht untererfüllen, die so ein Kunde von dir hat.
Mhm.
Und so ein Banker ist halt, ich war 18 Jahre selber Banker, ist eine gewisse Kleidung gewohnt.
Ja.
Natürlich, wenn du jetzt dich in der Kleidung nicht wohlfühlst.
Also ich kann auch nicht arbeiten,
ja, du
als Fotograf.
Nicht arbeiten. Und selbst wenn du arbeiten könntest und sagst, na, ich bin das aber nicht, dann fühlst du dich nicht richtig wohl.
Mhm.
Und dann wirst du das über kurz oder lang, über deine Gestik, über deine Mimik zeigen, dass da irgendwas verspannt oder irgendwas in dir einfach nicht loslässt oder locker lässt. Weil du eventuell sogar dran denkst, das habe ich denn da heute an, das mag ich gar nicht. Und das sind dann solche Wechselwirkungen zwischen jetzt ganz einfach Kleidung, die dir nicht gefällt, und Persönlichkeit, die du normalerweise bist.
Es ist so entscheidend. Also
ja.
Ich laufe am liebsten mit Barfußschuhen rum, weil das unterstreicht auch wieder die Freiheit. Heute ist es normal, die Kunden akzeptieren das oder die sehen vielleicht auch, der weiß, was er tut. Aber damals dachte ich, ich muss das noch ein bisschen über Kleidung auch unterstreichen. Ja. Und weil ich noch nicht so selbstsicher war. Und wenn du dann natürlich schwitzt ohne Ende, weil das viel zu heiß ist, oder du die falschen Schuhe trägst, die einfach total wie ein Brett, ja, viel zu steif sind, damit kannst du dich nicht bücken, die richtigen Perspektiven wählen und am Ende
wird es nichts.
Ja, oder es ist einfach dann zu schwerfällig und dann geht das Spielerische ja wieder verloren. Und am Ende, glaube ich, wollen wir ja alle ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Und wenn das der Kunde wieder merkt, dann ist das Endergebnis ja auch wieder eine runde Sache.
Genau. Und ich meine, was du auch jetzt gerade gesagt hast, ich wollte durch Kleidung da irgendwie noch gefallen. Das ist auch, was ich oft erlebe. Ja. Es gibt Persönlichkeiten, die sind schon so weit in der Persönlichkeit, auch in der Bekanntheit im Zweifel. Ja, ich habe auch welche aus dem öffentlichen Leben, die sind schon so bekannt, die müssen nicht unbedingt mehr über die Kleidung zeigen, dass sie wer sind. Also je nach Branche kannst du auch mal sagen, ich vergesse mal gewisse Konventionen und schaffe mir durch meine Kleidung, durch mein Äußeres, durch mein Auftreten eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Marke sozusagen. Nur dazu brauchst du eine starke Persönlichkeit und brauchst auch das Können, dass das einfach auf der anderen Seite respektiert wird. Dass es nicht heißt, naja, also wenn der so daherkommt, wollen wir den gar nicht, sondern wenn du so, vorher schon so viel Leistung gebracht hast, dass die sagen, na, auch wenn er jetzt komisch angezogen ist, wir nehmen ihn trotzdem oder wir stellen ihn trotzdem ein, weil er einfach fachlich so gut ist, dann geht das natürlich auch.
Ja, super. Also wenn man jetzt zum Beispiel Steve Jobs oder so nimmt, der hat ja jeden Tag das Gleiche an, damit er nicht mehr so viel denken musste. Das hat damit der Entscheidungsermüdung, sage ich mal, einen großen Schritt entgegengetreten. Andersrum aber wieder Karl Lagerfeld, der natürlich, klar, als Modeexperte unterstreicht das natürlich dann auch nochmal, diese Persönlichkeit.
Wobei bei beiden hatte ich den Eindruck, die sind schon ihrer Linie treu geblieben. Also selbst Lagerfeld hat nicht jeden Tag was anderes angehabt. Der war farblich und von der Grundkleidung schon immer ähnlich, um nicht zu sagen gleich gekleidet. Das nimmt einerseits dir selber natürlich Entscheidungen weg und ich finde es erleichtert es auch den anderen, weil du damit irgendwann mit deiner Kleidung so bekannt bist, dass du es einfach bist. Und dann achten auch die anderen nicht mehr auf die Kleidung, sondern können sich fast schon besser auf den Inhalt konzentrieren, weil man wusste, Lagerfeld schaut so aus und Jobs sieht so aus, ja. Fertig, Haken dahinter. Es gibt einen Spruch, du bist dann gut gekleidet oder passend gekleidet, was heißt gut, also eher passend, wenn sich die Menschen, mit denen du zu tun hattest, im Nachhinein an dich als Person erinnern und nicht an deine Kleidung.
Oh ja, das ist sehr gut.
Und das schaffst du, finde ich, ganz gut, wenn du irgendwann mal einen Stil gefunden hast, der einfach zu dir gehört. Ob der extravagant ist oder nicht, sei dahingestellt. Nur, es ist dein Stil und damit wird es abgehakt und passt.
Ist authentisch.
Ist authentisch dann, ja.
Mhm. Unterstützt du dann deine Klienten auch genau mit einer Stilberatung, so einer gewissen Modeberatung und was noch so alles dazugehört? Achtest du dann auch so richtig auf Etikette, so wie, wie würdest du jetzt Abendessen gehen, wenn du, sag ich mal, zu einem sehr vornehmen Dinner eingeladen bist? Also wie weit geht das bei dir?
Das hängt vom Kundenwunsch natürlich ab. In meinem Verständnis ist wirkungsvoll auftreten immer ein Zusammenspiel, ein stimmiges Zusammenspiel von Rhetorik, Kleidung, Etikette und Körpersprache. Also wenn jetzt ein Kunde in einer gewissen Hierarchie oben sagt, ich habe viele, viele Essen mit meinen Kunden oder mit seinen Kunden dann und ich habe viele, viele öffentliche Anlässe, dann trainieren wir sowas auch. Ich mache keine Modeberatung im klassischen Sinne, nur ich gebe schon, was Kleidung angeht, so die Grundtipps, was Geschäftskleidung ist. Etikette, ganz klar, Tischetikette, gibt es eine wunderbare Bandbreite an Fettnäpfchen, die da rumstehen. Ja. Also es stehen am Tisch nicht nur Teller und Tassen und Gläser, sondern auch Fettnäpfchen rum. Und da tappen auch viele gerne rein. Die stehen übrigens auch bei Worten rum, ja, oder? Ganz einfach, du gehst irgendwo hin und triffst zwei, drei Menschen. So, wem gibst du jetzt zuerst die Hand? Oder gibst du überhaupt das erst ihm die Hand?
Also natürlich den Damen als erstes, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht das oberste Gebot, auf das du wahrscheinlich abzielst.
Ja, es geht um Geschäftsleben, heißt immer, Rang geht vor allem anderen, also der Ranghöchste
Okay.
entscheidet. Wenn der Ranghöchste eine Ranghöchste ist, also eine Dame, dann gilt Ladies first. Ansonsten kommt es erstmal, wer einfach in den Kästchen der Hierarchie ganz oben steht.
Ah ja, okay.
Im Privaten schaut es dann wieder ein klein wenig anders aus. Solche Dinge spielen dann rein, weil auch da gilt, der erste Eindruck ist entscheidend und der letzte bleibt. Wenn du beim ersten Eindruck, beim Begrüßen schon ein Fettnäpfchen umstößt, dann tun sich die Menschen danach einfach schwerer, in Fahrt zu kommen, in Tritt zu kommen.
Ja, macht Sinn.
Und wir haben ja auch, wenn wir so mit Menschen zu tun haben, es ist uns Menschen so eigen, finde ich, dass wir andere gerne ganz schnell in Schubladen stecken.
Das vereinfacht ja auch häufig unser Leben.
Vereinfacht manchmal das Leben. Nur deswegen auch wieder so schon wichtig, wie jemand auftritt, wenn du den ersten Eindruck versemmelst, sind viele in der negativen Schublade. Auch wenn die fachlich top sind. Andererseits, wenn jemand den ersten Eindruck sehr gut gestaltet, kann er sich nachher bei einer Rede, bei einer Präsentation mal ein paar Fehler leisten, wird jeder sagen, na ja, kann ja jedem passieren. Bei einem schlechten ersten Eindruck wird es heißen, ich habe es ja gleich gewusst. Er oder sie kann das nicht. Das ist so dieses Unterbewusste, was dann so mit reinspielt. Und auch deswegen ist es schon wichtig, dass sich jedenfalls Menschen, die sehr viel nach außen kommunizieren oder viel mit anderen zu tun haben, finde ich, um ihren Auftritt mal Gedanken zumindest machen.
Absolut, absolut.
Und von mir aus gerne natürlich ein Training dann buchen. Nur
Ja.
es ist einfach hilfreich, ja.
Nee, das hat er auch wunderbar gemacht bei unserer Top-Speaker-Event-Geschichte im Presseclub in München. Da war sehr, sehr viel konstruktives Feedback. Also die Teilnehmer waren sehr dankbar für diese Infos. Nimm uns mal mit, was
Ja.
erwartet die Leser des Buches? Weil da wird das wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen mehr abgerundet.
Ja, es könnte sich ein Zuschauer oder eine Zuschauerin die Frage stellen, weshalb schreibt er jetzt ein Buch, wo es dann schon so viele Bücher gibt. Es gibt viele, viele Ratgeber zu allem Möglichen, insbesondere auch, wie jemand auftreten soll. Ich habe jetzt in dem Buch, das ist das zweite zu dem Thema, was ich geschrieben habe, mal bewusst darauf verzichtet, so die gängigen 0815-Theorien nochmal wieder zu kauen. Die sind einerseits bekannt, andererseits, weil sie bekannt sind, wirken sie auch nicht mehr so. Also oftmals werden da so Grundverhaltensmuster, sei es in Bewerbungsgesprächen, sei es in Verhandlungen, in Konditionen, Verhandlungen oder auch beim Präsentieren, so vermittelt, die jeder dann so verfolgt und nachmacht und dann wirken die Menschen alle gleich. Wirkt nicht mehr, ja. Du wirkst dann normalerweise nur, wenn du anders bist als alle anderen.
Ja, du musst auch nicht besser sein,
Nee, du
nur
musst gar nicht,
anders.
nur anders.
Aber wenn du
Und
natürlich untergehst unter 98 anderen.
es ist schwierig, ja, die 97 da irgendwie oder die 98
Ja.
hinter sich zu lassen. Ich bin mal ausgegangen von der Idee, dass wir Menschen in unserem Kopf zwischen den Ohrwatscheln alle dasselbe haben, ein Gehirn. Und die Gehirnforschung zeigt uns, wie Menschen so wahrnehmen oder auf Menschen achten, wie Menschen ticken. Und das ist so die Idee gewesen für die 50 Techniken. Welche 50 Techniken sind denn dann hilfreich, nützlich, sinnvoll, um in dieses Unterbewusstsein beim Gesprächspartner, wenn es ein Zweiergespräch ist oder bei in die Zuhörerschaft, wenn es eine große Gruppe ist, wie komme ich da rein? Wie komme ich in den Kopf der anderen rein, ohne jetzt irgendwie gekünstelt oder natürlich antrainiert zu wirken, sondern möglichst authentisch, wie es so schön heißt, oder grundsätzlich natürlich zu bleiben, ja? Und das habe ich dann aufgeteilt in die Kategorien Rhetorik, Körpersprache und ein klein wenig auch zu Kleidung und Etikette drin. Und bei Rhetorik gibt es da die tollsten Dinge. Es gibt also Werkzeuge, die wirken immer, die kannst du immer anwenden. Und es gibt Werkzeuge, die passen für bestimmte Situationen ganz besonders. Beispiel Smalltalk. Glauben ja viele, es ist was ganz Einfaches, da mit zwei Menschen da irgendwie so zu reden oder mit einer anderen Person. Ja und nein. Wenn jemand eine Riesenpräsentation macht, hat er ja meistens irgendwelche Vorlagen oder Folien oder Unterlagen. Im Smalltalk fehlt dir das ja.
Was es häufig ja viel
Was
spontaner
es
macht.
spontaner macht, für manche, die gern sich an Vorlagen halten, schwieriger. Gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem im Smalltalk ist dann, wie komme ich aus der Nummer denn raus?
Was im Smalltalk?
Wertschätzend aus dem Smalltalk, wertschätzend und den anderen nicht verletzend, weil oft ist er zu hören, oh, ich sehe da hinten noch den Herrn so und so, den will ich jetzt auch noch begrüßen.
Ja, das ist ganz peinlich.
Peinlich. Also gibt es da Techniken, ich will es jetzt nicht alle verraten, gerne im Buch nachlesen, die helfen. Wie komme ich aus dem Smalltalk wertschätzend raus? Ein Beispiel für eine Technik, für eine besondere Geschichte oder auch besonders bei Präsentationen. Wie halte ich eine Präsentation so, dass sie A von den Zuhörern nicht nur wahrgenommen wird, sondern auch aufgenommen wird und das nachhaltig im Kopf verankert wird, was da gesagt wird? So, ich würde mal sagen, in 98% der Fälle erleben wir ja eine PowerPoint-Show. Und es sei mir erlaubt zu sagen, ich glaube, viele verwechseln PowerPoint mit Word. Also haben zu viel Text auf ihren Folien.
Ja, absolut.
Und was machen die Zuschauer, die Zuhörer, die Anwesenden? Na, die lesen die Folie im Hintergrund. Und die Person, die da präsentiert, kann dann also erleben, was sie will, wird nicht so richtig wahrgenommen, weil bei
Oder sie
allem.
wiederholt am Ende sogar nur, was auf der Folie
Oder
draufsteht.
wiederholt, was draufsteht, dann ist einer von beiden umsonst.
Ja, absolut.
Also auch da gibt es Techniken, wie kann ich eine Präsentation, eine Rede so gestalten, dass das nicht nur spannend wirkt, sondern dass es auch nachher noch
Absolut.
im Kopf hängen bleibt, zumindest die wichtigsten Punkte hängen bleiben.
Und sowas kann man übrigens auch wunderbar in Webinaren oder auch natürlich für Online-Trainings, Zoom-Meetings, das kann man ja da genauso gut anwenden.
Ja.
Vielleicht nicht den gesamten Bausatz, sage ich mal, den du hier mit an die Hand gibst, aber auch wenn man jetzt vielleicht nicht auf der Bühne steht und vor großem Publikum, wir verkaufen uns ja jeden Tag am
Ja.
Ende des Tages.
Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder momentan bekomme. Ja, jetzt haben wir ja mit Corona wenig Vorträge vor anderen Menschen. Wir machen das in einer Videokonferenz. Wir machen das in einem Zoom-Meeting. Ja, auch da geht es natürlich.
Und nicht nur zum Kunden, auch zum Team.
Auch zum
Also man
Team.
möchte ja auch innerhalb des Teams vielleicht die richtige Wertschätzung bekommen und auch als kompetent wahrgenommen werden. Und da macht auch alleine der Hintergrund oder wie sitzt man, mit welcher Kraft, welche Kleidung,
Ja.
das sind alles Faktoren, die natürlich mit reinspielen, wo ich häufig nicht verstehe, wie kriegt man nicht mal diesen kleinen Rahmen hin? Also wie soll das dann im großen
Im
Rahmen
Großen hier, ja.
aussehen?
Auch eine ganz einfache Frage finde ich in so Videokonferenzen. Wo schaue ich denn jetzt hin? Hier haben wir eine Kamera, da kann die andere Person in die Linse schauen, dann weiß sie hoffentlich, der andere sieht die Augen. Oftmals haben wir dann ja ein iPad oder irgendein Tablet und dann schauen wir normalerweise auf das Gesicht des anderen, den wir da sehen, hat aber zur Konsequenz, dass die Person am anderen Ende der Leitung sozusagen nie den Eindruck hat, wir würden sie anschauen. Sondern wir schauen immer weg, weil wir nicht in diese kleine Linse da oben reinschauen, sondern auf das große Bild. Das sind so Kleinigkeiten, nicht dramatisch, nur
Aber
die machen
entscheidend.
den Eindruck nachher aus.
Voll. Also ich finde das extrem wichtig. Gerade wenn man solche Faktoren eben
Ja.
auch in solche Online-Konferenzen mit überträgt, kann man damit entscheidend punkten.
Bin ich überzeugt davon,
Ja.
ja.
Weil es geht heute einfach nicht mehr, wenn man eben einen größeren Kundenstamm hat und eben nicht nur auf eine Region beschränkt ist. Also wir betreuen ja den gesamten Dachraum,
Ja.
ja, also wir sind viel in Schweiz, Österreich und so auch unterwegs. Und das geht ja gar nicht anders.
die Vorgespräche, das Briefing, das läuft dann in der Regel über Videokonferenzen statt. Und wenn der Kunde auch darüber abschließen soll, dass er wirklich mit uns die Zusammenarbeit anstrebt, dann sollte man natürlich da schon auch.
Kommt schon auch darauf an, wie du darüber kommst. Ah ja,
Absolut.
genau.
Das ist ein großer Unterschied.
Und ich denke, dieses Thema Video wird uns doch eine Zeit lang noch begleiten. Deswegen macht es auch Sinn, sich in dem Feld zu schulen, zu trainieren, einfach mal die Basics zu erfahren. Wie mache ich das mit einer Kamera? Wie mache ich das mit einem Zoom-Meeting? Wie komme ich da gut rüber? Wie kann ich das einstellen, wie du sagst, vom Hintergrund her? Ich
Genau.
erinnere mich so an die ersten auch öffentlichen Schalte von Politikern. Da ging es ja weniger darum, was die Person gesagt hat, sondern darum, was da hinten im Bücherregal für Bücher stehen gehabt hat. Und also merken wir da dann, auf was achten Menschen oftmals, ja? Die achten auf solche Kleinigkeiten, was da im Hintergrund ist, ob da irgendwie eine Mücke auf den Haaren sitzt, wie jetzt im amerikanischen Wahlkampf zuletzt. Es sind so Kleinigkeiten, die ablenken und die lassen sich durchaus im Griff bekommen.
Ja, vor allem darf man auch nie vergessen, es geht ja nicht nur darum, wie sieht das diese eine einzige Person, mit der du in Kontakt stehst, oder natürlich auch die Masse, sondern das spiegelt ja auch jedes Mal wieder auf dich zurück. Und je hochwertiger auch so eine Aufnahme ist und man dadurch auch wieder ein Lob und Anerkennung bekommt, also wir haben ja nicht umsonst diese Banner auch in unseren Videokonferenzen mit im Einsatz. Da kommt direkt, oh, ihr seid ja richtig professionell unterwegs. Eigentlich haben die das vorher auch schon gesehen, aber die merken einfach, dass sich das von A bis Z durchzieht und dass es jetzt nicht jetzt hier irgendwo schon wieder so eine Irritation eben wieder ist, dass es an der Stelle wieder anfängt zu bröckeln. Und da muss man sich eben bewusst werden, dass das wirklich von A bis Z eine Linie am besten ist. Und da ist natürlich sowas wirklich Gold wert.
Genau.
Definitiv.
Weil das ist ja nicht so, dass du normalerweise, egal ob jetzt du was anbietest oder ob jetzt eine Führungskraft von einem Vorstand präsentiert oder sich woanders bewirbt, es gibt ja nicht nur einen, den man da beurteilt. Es gibt ja meistens mehrere zur Auswahl. Und gerade dann entscheiden es die Kleinigkeiten, die Soft Skills, wie es so
Ja.
schön heißt.
Vor allem am Vorzimmer, wenn man wirklich mit großen Leuten wie jetzt einem Dirk Nowitzki oder ja, wir sind dann da mit vielen auch bekannten Leuten, Jochen Schweizer oder so, wenn die auch, sage ich mal, angegangen werden in den Anfängen, da hat man ja nie mit dieser Person, eine Marke oder mit dieser Persönlichkeit selber zu tun. Da muss man erstmal durch das
Die
Vorzimmer und
Hindernisse.
häufig drei, vier Leute erstmal, sage ich mal, auch in seinen Bann ziehen, damit man überhaupt durchgelassen wird. Und wenn die sich da nicht sicher sind,
Dann geht
hält
das
das
schon gar
auch,
nicht
genau, dann
weiter,
sagen die sich, nee, nee, da gehe ich lieber kein Risiko ein,
bevor
bevor ich
ich
nachher wieder eine drüber kriege,
warum ja,
warum da jetzt wieder so ein Kontakt
wieso haben wir jetzt
hergestellt
den genommen,
worden
nicht
ist.
den anderen, ja?
Ja.
Das heißt also, dieses Auftretensthema ist im Beruf sowieso unabhängig in welcher Funktion sehr wichtig. Und Auftreten heißt ja nicht immer auf der Bühne. Das heißt dann, wie du
Ja.
sagst, im normalen Gespräch, ich bewerbe mich irgendwo um einen Auftrag. Ich will die Firma nach außen vertreten. Ich will eine Führung in meinem Team zeigen, die nicht nur durch das Kästchen definiert wird, sondern durch meine Persönlichkeit.
Ja.
Das geht rein bis ins Private. Ja, es gibt auch da drin Techniken, die helfen auch im Privaten weiter. Manche unserer Zuschauer und Zuschauerinnen kennen ja vielleicht dieses Beispiel von dem bekannten Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun. Da fahren dann Mann und Frau ein Auto. Die Frau fährt, der Mann sitzt daneben. Ich wandle das dann gerne mal ab, um das ein bisschen mal nicht so einseitig zu machen. Mann und Frau sitzen abends daheim auf dem Sofa, schauen fern. Der Mann geht in die Küche und sagt: Du Schatz, da unten ist die Mülltüte schon wieder voll. Und der Mann in dem Auto, wenn er fährt, wenn die Frau fährt, wird sagen: Du, da vorne ist die Ampel grün.
zwei ganz harmlose Sätze, ja, die Mülltüte ist voll und die Ampel ist grün. Die Frage ist nun, wie kommt das in das Ohr? Wir haben mindestens vier Ohren, wenn wir zuhören. Kommt das nun dieses Sachohr, das fachliche Ohr, einfach eine Aussage, grüne Ampel, volle Mülltüte, alles okay. Kommt das eventuell so in dieses Selbstoffenbarungsohr, du, die Mülltüte ist voll, das stört mich, oder die Ampel ist grün, ich hab's jetzt eilig. Oder kommt es in das Appellohr? Viele Menschen sind da so gepolt, wenn die solche Sätze hören, die sind gleich entweder von der Erziehung her oder wie auch immer so gepolt, die machen gleich was. Ja? Also wenn du jemandem sagst, du, die Mülltüte ist voll, dann springen manche Personen auf und leeren gleich die Mülltüte aus. Oder beim Autofahren, die Ampel ist grün, dann geben die gleich Gas. Das ist ja noch einigermaßen harmlos, aber wie, es kommt in das vierte Ohr. Und das ist das Beziehungsohr.
Was ja erstmal gut klingt.
Aber was ja erstmal gut klingt. Nur in dem Fall aufgenommen wird mit dem Motto, Moment mal, glaubst du etwa, ich habe den Haushalt nicht im Griff? Oder beim Autofahren, willst du mir jetzt sagen, dass ich schlecht Auto fahre? Ich sehe die Ampel selber. Und so gibt es also viele Situationen, in denen ein harmloser Satz, wenn er nur so als Satz da steht, ins falsche Ohr kommen kann und oftmals eine Spirale an Stress, an Streit, an Ärger nach sich zieht. Also auch da gibt es Techniken, wie sich so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten in der Kommunikation vermeiden lassen. Durch Rückfragen, durch Spiegeln gibt es alles Mögliche, um nicht in diese Falle reinzutappen.
Ja.
Gibt ja den Spruch, mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein. Also wenn einer oder jemand mit dem falschen Fuß aufsteht, kommen solche harmlose Sätze meist auch ins falsche Ohr.
Ja, aber das ist natürlich dann auch schon wieder so eine Programmierung.
Es ist eine Programmierung. In der Kommunikation sind wir nie gefeit davor, dass der andere so programmiert ist. Und das lässt sich verhindern, vermeiden, in dieses Fettnäpfchen zu tappen.
Ja, und damit euch das nicht passiert, absolute Empfehlung. Das binden wir unten mit ein, wie man das erreichen kann, wie man auch mit dir natürlich in Kontakt treten kann. Ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine Option, den Peter mal in einem 1:1-Coaching aufzusuchen. Also ich kann ihn nur wärmstens empfehlen.
Dankeschön. Und
ja, vielen, vielen Dank, dass wir heute wieder die Zeit zusammen hatten. Und ich freue mich auf alles Weitere.
Ich mich auch und vielen Dank für das tolle Gespräch, Felix.
Danke. Ja, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal im Heldenreise-Podcast. Servus.